Wie ihr hört, sind wir im Aufnahmestudio des Cocktail-Podcasts. Da haben wir uns heimlich eingenistet und trinken das ein oder andere Getränk, während wir für euch die Sendung 360 des Sneakpods aufnehmen.
Und irgendwas hier, dabei besprechen.
Ich weiß noch nicht, was wir besprechen. Du hast es mir gesehen. Mit mir hier ist Robert Krüger, der einen Film gesehen hat.
Ja, hallo, das wäre dann wohl ich. Stefan Giesbert hingegen hat ein Getränk in der Hand.
Das bin ich und das stimmt zum Wohl. Es verwässert langsam, ich sollte trinken. Du hast The Edge of Tomorrow gesehen. Worum ging's?
The Edge of Tomorrow ist ein Science-Fiction-Thriller, würde ich mal sagen. Ich glaube, es stand Fun-Thriller in der Beschreibung. Wirklich Fun ist da nicht viel.
Ist also FF, ja? Fun-Thriller.
Fun-Thriller? Ja, wenn man.
Entschuldigung, alle Podcast-Kollegen, die sich jetzt angesprochen fühlen.
Na, gut, ich weiß, wer gemeint ist, ich sag's nicht. Wir haben Tom Cruise in einer Rolle. Er ist Major der US Army, Presseoffizier, also keine kämpfende Truppe. So ein gelackter Typ, richtig schmierig, spielt er hervorragend am Anfang. Und er kommt nach England, denn die Welt ist von den Aliens überfallen worden. Die Aliens haben irgendwo in Europa sind sie niedergegangen, so Kometen, Meteoritenartig. Und haben sich virusartig ausgebreitet, sind also wirklich extrem erfolgreich in ihrem Kampf, den sie führen und haben bereits komplett Europa übernommen, bis auf England. Und ja, was jetzt bevorsteht, ist eine Großinvasion der Menschen von England aus, so eine D-Day Nummer 2. Ja, wir überfallen Frankreich, aber diesmal nicht, weil wir die Franzosen killen wollen, sondern oder die Deutschen besser gesagt.
Moment.
Ja, also weil wir irgendwie Frankreich in dem Sinne einnehmen wollen von irgendwelchen Menschen, sondern wir wollen die Aliens da wieder raustreten. Ja, und die haben sich in Zentraleuropa, Mitteleuropa festgesetzt und eben England ist so eine der wenigen Bastionen. Skandinavien gehört auch noch den Menschen. Die wollen von da überall und von Nordafrika wollen sie ja überall gleichzeitig große Invasionen machen. Und am Anfang des Films sehen wir, wie ein General, ein ziemlich rigoroser General, unseren Pressemajor dazu verdonnert, doch zur kämpfenden Truppe zu gehen. Er soll da irgendwie filmen und da widersetzt er sich dann, versucht sich da raus zu igeln und da raus zu winseln. Und bei der Gelegenheit wird er degradiert, weil er sich wirklich echt eklig benimmt und muss dann wirklich nicht nur mit filmen, sondern auch mitkämpfen. Jetzt ist er plötzlich kämpfende Truppe und das... Das kann er natürlich nicht, da ist er nicht mal ausgebildet worden für. Und jetzt geht er da an den...
Ist das Quatsch oder ist das ernst gemeint?
Das ist total ernst. Also natürlich hat er mal irgendwann wahrscheinlich... Aber es ist Not, ja. Also die Menschen sind von den Aliens überfallen worden, wir brauchen jeden Mann. Und okay. Irgend so ein wieseliger Pressefuzzi, der da kommt und jetzt irgendwie degradiert wird, weil er halt ein Arschloch ist. Da haben wir einen Mann mehr, nach dem Motto, dann verheizen wir den an der Front, ist egal, vielleicht macht er ja was. Und es dauert keine 10 Minuten am Strand, da ist er tot. So, Hauptfigur gestorben. Aber...
Was?
Ja. Und jetzt macht der Film einen Zeitsprung und unsere Hauptfigur, Mr. Cage, wacht wieder auf. Also so heißt die Figur, Cage, William Cage, glaube ich. Wacht wieder auf in dem Lager, wo er gerade mit Handschellen von seinem neuen Sergeant zusammengefaltet wird. Der ihm sagt, hier, pass auf, da in die Baracke musst du und du bist hier letzter Arsch und morgen wirst du mal erleben, wie Kampf ist und das ist deine letzte Chance und so. Also er macht einen Zeitsprung zurück zu einer Szene, die wir schon kennen und erlebt diesen Tag nochmal. Und das ist so täglich grüßt das Murmeltier mäßig. Jetzt kann er diesen...
Das klingt ganz fürchterlich danach. Kommt auch wenigstens das gleiche Lied morgens immer?
Nee. Also er springt wieder zurück in diese in das Lager und er weiß wieder, er hat jetzt noch eine Nacht. Und morgen geht's wieder an den Strand. So, also geht's wieder an den Strand. Und diesmal weiß er, da von links kommt das blöde Monster, was mich letzte Mal gekillt hat. Also in der gleichen Szene von links Monster umballern. Alles klar, kommt das nächste Monster von oben, zack, tot. Und wieder zurück. Und so lernt er jetzt nach und nach, wie er da am Strand weiterkommen kann. Und er trifft dann relativ schnell Emily Blunt, die gilt als so eine Art Supersoldatin, die gilt als der Engel von Verdun eine Schlacht, die offensichtlich auch nochmal stattgefunden hat, wo die Menschheit ihren einzigen Schlachtensieg gegen die Aliens errungen hat. Ansonsten sind wir immer nur im Rückwärtsgang. Und in Verdun hat sie zu einem Sieg geführt. Und deshalb wird sie jetzt die Iron Bitch oder so genannt, weil sie immer so ein Schwert hat und Aliens köpft. Wobei köpfen kann man die nicht. Die Aliens sehen so aus wie die Monster, nicht wie die Monster, sondern wie diese Jägerdinger in der Matrix. Kannst du dich erinnern? Also in der echten Welt, nicht in der Matrix, sondern in der realen Welt mit diesen Schiffen. Ja. Da sind doch diese Viecher, die immer hinter ihnen her sind, die so ein Leuchterauge haben und dann so ganz viele Tentakeln.
Ja.
Und genau so sehen diese Aliens aus.
Oh. Allerdings halt, vielleicht noch welche übrig.
Wahrscheinlich. Allerdings sind sie nicht mechanisch, sondern sie sind so ein bisschen, ja, also das kann man nicht so genau sagen, aber sie bewegen sich so wie, als wären sie Oktopusse oder so.
Okay.
Also sie können so ein bisschen laufen auf den Tentakeln, aber sie können auch fliegen und alle Tentakel bewegen sich immer gleichzeitig. Sieht ziemlich abgefahren cool aus. Und
okay.
Ja, na was
sie jetzt. Sie ist auch so eine.
Da will ich jetzt nicht Soldatin, zu weit ins Detail gehen, sagen wir mal so, sie kennt diesen.
Schlacht um Verdun, das ist doch auch schon irgendwie alles.
Ja, sag ich ja, das hat alles schon mal stattgefunden. Jedenfalls, sie, sagen wir mal so, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil da geht es dann auch in das rein, was die Geschichte interessant macht, aber sagen wir mal so, sie kennt diesen Zustand. Sie ist eine der wenigen Personen, die kapiert, was ihm da passiert.
Ist bei ihm auch wie beim Murmeltier der Tag nach. Am Abend wieder zu Ende oder?
Nein, der Tag geht theoretisch beliebig lange weiter, bis zu dem Punkt, wo er stirbt. Und dann fängt es wieder dort an, wo es angefangen hat. Also er könnte theoretisch auch 3 Tage machen.
Okay.
Aber in der Regel am Anfang geht er immer wieder am nächsten Tag in die Schlacht, weil er ja dahin kommandiert wird und sich erstmal auch nicht dagegen wehren kann. Also im Zweifel schleifen die ihn dahin. Er muss dann erstmal so Mittel und Wege finden, wie er sich von der Truppe davon stehlen kann. Und das Tolle ist, der Film findet dann visuell ganz, ganz schicke Mittel dafür. Also es ist dann wirklich so eine kurze Sequenz, die uns erklärt, wie er am Strand versucht, sozusagen diese Schlacht ein bisschen besser zu gestalten, indem er wirklich hingeht, rennt irgendwo hin, es fällt ihm ein Trümmerteil auf den Kopf, Schnitt, er rennt nochmal die gleiche Stelle lang und weicht dem Trümmerteil aus, wird von irgendeinem Alien gefressen, Schnitt, er weicht dem Trümmerteil aus, killt das Alien, rennt weiter und so. Und es geht dann wirklich so hack, 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 also am Anfang.
Allein dafür würde ich es mir gerne anschauen, glaube ich.
Ja, solltest du auch. Also ich fand den wirklich nicht schlecht. Es ist jetzt kein Meisterwerk, aber den kann man gucken. Und die ganze Schnittfolge, wie er immer wieder am Anfang springt er wirklich zurück zu dieser Sequenz, wo er aufwacht. Ja? Also er ist da irgendwie K.O. geschlagen worden von irgendwelchen Sicherheitsguards, ist da hingeschleppt worden und dann gibt es diese Szene, in der er aufwacht, weil ihn so ein Staff Sergeant anbrüllt. Und in dieser Szene kommt er immer wieder raus. Und der Film findet dann immer wieder diese Abkürzungen. Am Anfang wird es jedes Mal wieder von vorne erzählt, dann wird es nur manchmal wieder von vorne erzählt, dann gibt es ganz schnelle Schnitte, wo wir immer nur 4-5 Sekunden zurückspielen, weil wir uns denken können, okay, er hat wieder alles durchgemacht, was wir jetzt schon 15 Mal gesehen haben, was er immer weiter optimiert. Und der Film springt dann nur wieder ganz zum Anfang zurück, wenn es irgendwas anderes zu erklären gibt, wenn er mal einen anderen Weg gehen will, wenn er mal diesmal nicht an die Front möchte, sondern irgendwie, was sich in London rumlaufen oder so, dann sehen wir kurz, wie er das anstellt. Und dann ist es auch oft so, wir gehen mit ihm einen neuen Weg. Wir wissen aber nicht, gehen wir den jetzt mit ihm zum ersten Mal oder macht er das auch schon zum vierten Mal? Und das wissen die anderen Personen. Es gibt ein paar wenige Personen, die wissen, was los ist mit ihm. Die wissen das dann unter Umständen auch nicht. Und er sagt dann manchmal so Sachen wie, hier war ich auch noch nicht. Ja, also jetzt weiß ich nicht mehr, was als nächstes passiert. Also er ist so ein bisschen immer eine Figur, die in die Zukunft gucken kann, wenn er diesen Weg schon 5-mal ausprobiert hat. Aber wenn er natürlich in der Zeitlinie irgendwas verändert, dann weiß er es nicht mehr. Und das ist ziemlich cool gemacht. Das ist gut, also das ist dem Zuschauer gut vermittelt, ohne dass es zu, ach guck mal, jetzt müssen wir euch erstmal erklären, wie die Mechanik hier funktioniert, sondern das macht es eigentlich recht beiläufig. Während er quasi auch versucht zu begreifen, was mit ihm passiert, begreift der Zuschauer es automatisch auch mit, ohne dass es zu preachy rüberkommt. Und ich fand den sehr unterhaltsam. Ist natürlich einfach im Grunde seines Herzens ein normaler Armee-Action-Film mit ein bisschen Sci-Fi-Elementen. Und aber er ist spannend. Und ja, Emily Blunt ist ein ziemlich kaltherziges Miststück, die wir nur ganz, ganz langsam näher kennenlernen. Aber genauso geht es unserer Hauptfigur auch. Der versucht immer so auf so einer menschlichen Ebene mit ihr irgendwie Kontakt zu kriegen und das funktioniert nicht. Der Film hat relativ wenig ruhige Momente. Es gibt einmal so eine Szene, wo sie mal ganz kurz mit einem Kaffee zusammensitzen, beide. Ansonsten ist eigentlich die ganze Zeit auf die Fresse. Und was man vielleicht noch sagen sollte, dadurch, dass das in der Zukunft spielt, wir haben so eine mechanisierte Armee, also die stecken immer in solchen Kampfanzügen drin, also die steigen in so ein Exoskelett rein und laufen dann mit diesen Exoskeletten durch die Gegend. Das macht es alles sehr future-mäßig. Also wir fliegen auch mit so komischen, komischen Fluggeräten und so. Und
wow, schick und so.
Schaust du gerade die Bilder an?
Nee.
Oh, okay.
Ich habe gerade aus Gründen die Bilder von Christophs Junggesellenabschied. Die sind gerade hochgekommen.
Bildschirmschoner oder was?
Nee. Ah. Nee, ich hatte sie gerade aus, weil ich eine Mail schreiben wollte. Vorhin hatte ich die gerade oben.
Ah, verstehe. Das tut jetzt natürlich nichts zur Sache.
Nee, es interessiert auch keinen.
Okay, warum sagst du es dann?
Du hast mich gefragt.
Na gut. Also Live, Die, Repeat heißt der Film, glaube ich, im Englischen, im Deutschen. Oder ich weiß nicht, Edge of Tomorrow, Live, Die, Repeat, das steht beides auf dem Cover. Ich weiß jetzt nicht genau, ist das irgendwie das eine der deutsche, das andere der amerikanische Originaltitel oder gehört das zusammen? Weiß ich jetzt nicht, müsste man mal nachgucken.
Kann er was? Also
wie, der Film oder er?
Der Film. Also du klingst ja so begeistert irgendwie. Ich traue mich gar nicht, den gut zu finden.
Ja, man kann natürlich über Tom Cruise Filme immer sagen, was man will, aber ich finde, er hat das hier nicht schlecht gespielt, diese völlige Überforderung, in die er da erstmal geworfen wird, dass er jetzt plötzlich Kampfeinsatz machen muss und gar nicht weiß, wo oben und unten ist, er weiß nicht mal, wie man die Waffe entsichert. Das spielt er soweit okay.
Wird mir auch so gehen, glaube ich.
Und er hat dann so ein komisches Menü auf dem Bildschirm an seinem Exoskelett da dran. Und mitten in der Schlacht versucht er da irgendwas zu machen und stellt es auf Japanisch um. Und dann redet es nur noch Japanisch mit ihm. Und dann ist er ab da ein bisschen verzweifelt und dann ist er auch relativ schnell tot. Und es hat dann immer mal wieder so witzige Momente, weil sie ist halt relativ, sie hat relativ wenig Geduld. Wenn irgendwas schief geht in dem, was sie vorhatten, knallt sie ihn einfach ab. Also die drückt quasi auf den Reset-Button. Indem sie sah, ja, und er muss dann manchmal so, wenn er noch der Meinung ist, das kann man noch retten, das können wir noch weitermachen, dann versucht er immer sie, ey, nein, pff, tot, fertig, reset, nochmal von vorne. Und das ist sie relativ hart. Also wir sehen Tom Cruise wirklich ungefähr, weiß nicht, 40, 80, 100 Mal sterben in diesem Film.
Da sollte man vielleicht doch gucken.
Er sagt dann halt auch immer so Sätze so, ja, zu dieser Zeit bin ich normalerweise schon tot. Und andere Leute, die da nicht wissen, was mit ihm los ist, gucken ihn so an, so wie normalerweise schon tot, was, warum? Nein. Also der Film spielt so ein bisschen mit dieser Geschichte. Und ich finde, es ist ein ganz nett gemachter Science-Fiction-Action-Film. Wie gesagt, erinnert vom Setting her ein bisschen an das Murmeltier, aber eben nur von der Grundidee, dass da immer wieder was repeated wird. Er erinnert vom Film her ein kleines bisschen so an Starship Troopers, von der Art, dass du ständig so Baracken voller Soldaten, die sich auf den Kampf motivieren und so und dann doch relativ scheitern oftmals oder eigentlich ständig. Erinnert ein bisschen an Matrix. Und es ist zum Glück nicht so, dass wir Tom Cruise innerhalb von 5 Minuten zum Superhelden werden. Also wir sehen, dass das wirklich ein anstrengender Prozess ist, wie er langsam immer besser wird im Kämpfen und dann irgendwann tatsächlich auch so wie so ein Super Soldier da durchläuft, aber eben nicht, weil er der Super Soldier ist, der jetzt irgendwie ahnt, der irgendwie einfach gut ist, sondern weil er einfach immer alles auswendig lernt und schon weiß, was als nächstes passiert.
Okay, ja gut. Für mich ist bei solchen Filmen irgendwie immer so ein Knoten im Gehirn, weil in der Realität, wo er stirbt, die geht ja trotzdem irgendwie weiter. So.
Nein, das ist erklärt, das darf ich aber nicht sagen.
Okay.
Ja, da gibt es eine Erklärung für.
Beim Murmeltier so, dass das auch irgendwie zumindest einmal gezeigt wird, dass er dann halt nicht mehr da ist und die Welt trotzdem weitergeht. Und dann ist es natürlich irgendwie schwierig, finde ich.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber dafür gibt es in diesem Film gibt es eine Erklärung, warum das auch...
Die könnte mich vielleicht fröhlich machen, dann sollte ich den echt schauen.
Ja, also es gibt eine Erklärung, warum das passiert und wer dafür verantwortlich ist und so weiter, wer das sozusagen steuert. Schönes Glas hast du da. Jetzt lenkt er mich wieder mit Kameragefummel ab. Das macht er immer.
Das mache ich nie.
Nein. In jeder zweiten
Eiswürfel habe.
Oh, das ist wirklich schön, ja. In jeder zweiten Sendung hört man mich irgendwas ansprechen, was du in der Kamera machst. Das ist mir neulich beim Nachhören unserer Sendung aufgefallen.
Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht mögen die Hörer, dass wir auch hin und wieder anderes Zeug reden.
Vielleicht. Achso, was wir noch gar nicht gesagt haben, wir waren übrigens nicht in der Sneak, gell? Diesen Film gibt es schon eine Weile und er ist jetzt in den Verleihportalen erschienen und dort habe ich ihn geguckt. Da ist er aktuell...
So mit Geld oder mit...
Nee, so mit Geld. Also schon jetzt in den okay. Unter den ganz neuen Filmen. Also ich habe bei iTunes geguckt für einen Fünfer und da ist er im Moment der neueste heiße Scheiß. Also was Neues gibt es jetzt gerade nicht. Mhm. Ja, mein Rechner hat sich ausgeloggt. Hilfe, das soll er nicht tun. Das läuft noch. Ich würde ihm mal so 7 Punkte geben. Es ist ein schöner Actionfilm. Nicht weiter hintergründig, aber solange ich auf dem Sofa saß und den geguckt habe, war ich so schon gefesselt und wollte wissen, wie es weitergeht. Und hatte gute Laune dabei.
Okay, ja, das ist das Wichtigste. Das hätte ich vielleicht auch tun sollen. Ich habe nämlich, während du diesen Film geschaut hast, den aktuellen Polizeiruf geschaut und der war echt scheiße. Welches Getränk hast du dir eingeschenkt?
Das ist alles, was du jetzt dazu sagen willst? Er war echt scheiße? Okay, gut.
Ich mochte ihn gar nicht.
Welche Stadt war
er? Weil ich total hohl. Ich glaube, er hat in München gespielt. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Oder?
Ich möchte bitte zu Protokoll geben, dass ich, glaube ich, in meinem Leben noch keinen Polizeiruf zu Ende geguckt habe.
Das hätte ich vielleicht auch tun sollen, ernsthaft. Ich habe dann am Schluss noch ein bisschen Football geguckt und habe geschaut, wie die Detroit Lions gegen die New Orleans Saints gewonnen haben. Was auch erstaunlich ist. Hätte ich nicht gedacht.
Ich kenne nur die Frankfurt Lions.
Aber die sind Eishockey.
Richtig. Nee, aber wo du gerade Football ansprichst.
Aber ja, genau. Ja? Unser Podcast-Kollege von Hardcount, da ist einer Lions-Fan und der war bestimmt sehr fröhlich.
Aha. Ja. Was ich gerade noch sagen wollte, bevor wir kurz zum Getränk der Wahl kommen. Du hast gerade Football angesprochen und in Frankfurt hatten wir ja jahrelang die Frankfurt Galaxy und dann ist irgendwas mit denen passiert und dann haben sie sich umbenannt und dann hießen sie...
Nee, die haben einfach die Europäische Liga abgezogen.
Ach so. Na, wie auch immer. Jedenfalls, jetzt heißen sie, glaube ich, Universe. Kann das sein? Frankfurt Universe?
Kann sein, weiß ich.
Das Witzige ist, sie haben jetzt gerade eine neue Trainingslocation gesucht und nicht nur Trainingslocation, sondern ein neues Heimatstadion sozusagen und es sieht jetzt alles so aus, als ob sie sich hier mit dem Frankfurter Volksbankstadion oder wie es heißt, geeinigt haben. Das heißt, demnächst spielt American Football hier bei mir hinten den Hügel runter.
Und das ist aber nett.
Und dann kann ich wieder zum Football gehen.
Ja.
Der Stadion hat auch vorne draußen so ein Vorplatz, wo sie diese Powerpartys machen können, die es da immer da gibt. Und ich war schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr bei einem American Football Spiel. Also es war damals zu Frankfurt Galaxy Zeiten. Und ich glaube, ich hätte mal wieder Lust hinzugehen. Und du musst mitkommen, weil ich brauche irgendjemanden, der mir erklärt, was die da machen.
Okay.
Ich gucke ja immer nur American Football, wenn du dabei bist, also Super Bowl. Und dann kann ich immer fragen, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Und jetzt, du musst ja mal demnächst hier vorbeikommen, wir müssen da zu Frankfurt.
Ja, das wird nächstes Herbst werden, weil diese Liga-Saison vorbei ist.
Ja, die sind ja jetzt gerade so an den Verhandlungen mit dem Stadion und so, aber wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann ist das jetzt so.
Ja, das ist
gut. So, Droge der Wahl, es steigt mir hier schon in die Nase.
In Wiesbaden gibt es ja auch ein Team.
Ah, die sind da vielleicht unsere Gegner oder so.
Ja, das wäre ja krass. Das spielen wir gegeneinander. Müssen wir uns nach dem Spiel auf die Fresse hauen.
Nee, wir müssen uns, ich müsste dich dann immer anrufen, weil du auf der anderen Seite auf deiner Tribüne stehst und die Fragen stellst.
Ey, Alter, was ist denn da jetzt wieder passiert?
Genau. War das gut für uns oder für euch? Für uns. Mist! Muss mir dann sagen, ob ich mich ärgern muss oder nicht. Ich bin hier vorhin wieder durch Horden von FSV-Fans durchgelaufen, als ich vom Grillen aus dem Park kam. Nee, als ich zum Park gegangen bin. Und ich konnte ihnen an den Gesichtern nicht ablesen, wie der FSV gespielt hat. Ich weiß es bis jetzt nicht. Sie sahen irgendwie indifferent aus. Wahrscheinlich unentschieden. Sie sahen aus wie unentschieden. So, Getränk der Wahl. Was?
Gegen Ingolstadt verloren, glaube ich.
Ach, das will ich doch jetzt gar nicht wissen.
Aber es war so. Ich werde es für dich rausfinden, während du erzählst, was du getrunken hast.
Ich habe nicht getrunken. Ich trinke jetzt erst. Es riecht die ganze Zeit in meiner Nase, aber ich habe noch keinen Nip genommen. Ich habe mal wieder... Rittenhouse 100, bottled in Bond, ein Roggenwhisky, ein Rye mit Ja, der Name Rittenhouse 100 sagt es schon. 100 Proof, also 50% Alkohol. Und dann nehmen wir mal einen Schluck. Jetzt könnt ihr zuhören, wie das hier gleich brennt. Mhm. Oh. Ja, 50. Oh. Ich liebe dieses Zeug.
Kriegst kaum noch Luft, aber es gefällt dir.
Ja.
Ja, ist ja gut.
Hat hinten so, weißt du, ich habe glaube ich so ein Fass mitgegessen gerade. Ja, was hast du da eigentlich mit dem klaren Eiswürfel? Was ist da, was verwässert da gerade in dem Glas?
Bernfuselage nennt sich das.
Oh, das trinkst du dauernd in letzter Zeit.
Das ist ein so fantastisches Getränk. Ich habe heute auch extra eine Flasche trockenen Wermut frisch aufgemacht. Da es eine Literflasche ist, kannst du dir vorstellen, was ich die nächsten Wochen trinken werde.
Ja, so viel abgefackelte, was Fuselage ist sowas wie?
Sicherung.
Sicherung?
Ich glaube.
Nee, ich glaube nicht. Fuse. Ja, nee. Fuselage ist was anderes. Das ist eher sowas wie Flugzeugrumpf oder sowas. Ich habe keine Ahnung.
Wir googeln das jetzt live. Während ich sagen kann, dass das FSV 1-0 verloren hat zu Hause gegen Ingolstadt. Wie ich das schon vorhin richtig in den Nachrichten gesehen habe.
Bäm, Digga. So übersetzt man Wörter. Das war jetzt echt so ein Schuss ins Blaue, aber ich hatte recht. Was? Fuselage is an aircraft's main body section. Also der Rumpf.
Siehst du mal. Und ich dachte immer, es sei eine durchgebrannte Sicherung.
Vielleicht ist das Wort auch mehrdeutig. Die Claudia sitzt jetzt wahrscheinlich mit ihren Kopfhörern irgendwo, während sie das hier hört.
Genau.
Und springt läuft auf ihrem Sofa so im Dreieck ihr, und denkt genau, weil sich, ihr nix könnt, Vollidioten. Guckt doch mal was nach, bevor ihr irgendeinen Quatsch in der Sendung erzählt. Tut uns leid, Claudia.
Also, ich trinke hier eine Mischung aus Cognac, Grand Marnier Rouge und trockenem Wermut Neulieprat. Und das Schöne ist zu gleichen Teilen.
Ja, ist also wie so ein Negroni, so ein All-Boost-Drink. Hat insgesamt nicht ganz so viel Alkoholprozente wie das, was ich hier im Glas habe, aber dafür hast du da auch mehr. Ja. Gut.
Das war ein toller Drink. Das führt uns direkt zum nächsten Thema. Wir haben eine neue Folge Cocktail-Podcast aufgenommen. Die dauert aber noch ein bisschen, weil die alte ja erstmal in Ruhe durchgehört werden muss. Deswegen schneiden wir die erst.
Stimmt, man muss immer so, man muss sich so ein bisschen sacken lassen bei dem Hörervolk, ne? Also, ist nicht wie Sneakpot, was man so weghören kann, so. Ich rede mir das nur schön. Ich rede mir nur die Tatsache schön, dass wir beim Cocktail-Podcast einfach zu faul sind, regelmäßig aufzunehmen. Das heißt zu faul. Da ist halt einfach viel mehr Aufwand. Und
ja, ihr hört ja auch, die anderen beiden sind leider heute nicht dabei, alle anderen drei.
Ja, Claudia ist schon wieder irgendwie weg, ne?
Ja.
Ist irgendwie verreist oder so. Ich weiß es nicht mehr. Sie hat es gesagt, ich habe es gerade nicht parat. Ja, Cocktail-Podcast, wollen wir sagen, worum es geht oder halten wir das geheim?
Ich glaube, ich finde, hier können wir das schon sagen für unsere treuen Hörer.
Na, dann fangen wir an.
Ich habe es vergessen. Nein.
Nein, die Folge heißt Ausmisten. Und wir werfen einen Blick zurück auf unsere Sammelwut, die jeden von uns in den letzten Jahren gepackt hat. Wir werfen einen Blick zurück auf alte Folgen und schauen, was ist davon noch übrig, was steht davon für die Dauer und was sehen wir vielleicht mittlerweile anders. Und einen Blick auf unsere Barschränke und auch die Fragen, ist das alles so richtig, was da drin ist oder was kann davon weg und was fehlt da noch? Ja, so viel Teasing soll jetzt sein, aber mehr auch nicht, oder? Möchtest du noch
eine sehr verraten? Sehr subjektive Folge.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr persönlich.
Ja, es behandelt von jedem von uns so ein bisschen das, was er denkt, was da die Essenz wäre. Das kann jeder anders sehen, aber ihr kriegt dann halt mal unsere Sicht. Darum geht's ja beim Podcast. Ja. Gut, machen wir ein bisschen Hörerfragen, oder?
Ja.
Fernando. Jetzt habe ich das M für den Marker in das Google Doc getippt. Statt
ja, ich sehe es.
Also wenn da so wahllose M's auftauchen, dann bin ich das, der das falsche Fenster aktiv hat.
Ja.
Gut, also Fernando hast du gerade gesagt. Lies doch mal vor.
Fernando fragt, ob wir uns jemals den Knochen gebrochen hatten. Oder einen oder überhaupt. Der Hintergrund ist nicht, dass er sich den Knochen gebrochen hat, sondern dass seine Freundin sich den Fuß gebrochen hat.
Ein Wadenbruch. Das klingt nicht gut.
8 bis 12 Wochen gibt es orthopädische. Das ist echt gemein. Und jetzt muss er sich, oder kümmert er sich ganz brav um seine Freundin, was ich total super finde. Dann ist ja eigentlich eher die Frage, ob wir schon mal so eine Kümmersituation hatten, oder?
Na nee, egal. Ja, wir können das ja mal beides betrachten.
Hattest du schon mal irgendwo am Körper einen Knochen gebrochen?
Naja, wie jeder Mensch habe ich mir wahrscheinlich schon 5-mal meinen kleinen Zeh gebrochen und weiß es nicht.
Ich habe mir noch nie was gebrochen. Doch, ich habe, glaube ich, die Nase gebrochen. Die ist nämlich schief.
Nee, also in dem Sinne, dass ein Arzt zu mir nach dem Röntgen gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, Herr Krüger, das XY ist durch, hatte ich das noch nicht. Also ich hatte noch nie einen Gips. Ich hatte noch nie irgendwie in der Art einen Knochen gebrochen. Ich hatte auch noch nie irgendwie einen Sehnenriss oder sowas oder Muskelfaserrisse oder solche Geschichten. Ich hatte wohl schon Verstauchungen aller Art, in allen Farben und Formen, an allen möglichen Gelenken. Aber ich
das gilt ja irgendwie nicht, weil
das nee, das gilt nicht. Nee, natürlich nicht. Aber ich konnte immer nach ein paar Tagen wieder gehen. Also so wie das halt...
Ja, das klingt so gemein. So, ich konnte nach ein paar Tagen konnte ich wieder gehen.
Ja, so war es aber. Also ich meine, was soll ich sagen? Wie gesagt, der kleine Zeh, den haut man sich ja 100 Millionen Mal an und ich, man sagt ja immer,
nur weil du so große Füße hast.
Ja, habe ich halt. Was soll ich denn machen? Ich meine, dafür ist, wenn Waldbrand ist, dann trete ich ihn aus für dich. Also das, weißt du, da kannst du mich dann rufen. Das ist irgendwas Gutes muss ich ja haben. Ja. Außerdem steht man stabil, kann ich nicht abstreiten.
Du musst einfach nur über deinen Füßen stehen, da stehst du auch so stabil. In meiner Balance.
Ja, habe ich. Das ist kein Problem. Bei mir muss das nicht so präzise sein mit der Balance. Weißt du? Ich stehe auch so ein bisschen schief und trotzdem noch klar.
Du solltest tanzen, das hilft total. Tja. Ach, wie schön. Was bin ich heute wieder rumgeflogen?
Ja. Achso, du hast heute Training, ja?
Ja.
Aber lass mal beim Thema bleiben. Du hattest auch noch nichts gebrochen, oder?
Ich hatte auch, also wie gesagt, die Nase war wahrscheinlich, also auch ohne Diagnose, aber sie ist halt einfach schief. Und es gibt Kinderfotos, da ist sie gerade. Also, und
da kannst du da, hast du da irgendeine Erinnerung, wann das passiert ist?
Ja, ich glaube, ich bin irgendwann mal auf der ortsansässigen BMX-Bahn über irgendein Ding drüber gegangen, was ungünstig war. Oder ich bin auch einmal mit dem Rad irgendwo so, da bin ich auf so einem Feldweg total unspektakulär neben meinem Bruder hergefahren. Und er drängt mich ein kleines Stückchen nach außen. Ich weiche ein Stückchen aus, fahre irgendwie zwei Dinger ins Feld, stoße auf einen Stein und fliege übers Rad. Helm zweimal gebrochen, Brille in die Nase gedrückt. Vielleicht ist es auch dabei passiert, das weiß ich nicht.
Krasse Nummer.
Also das wäre wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen, vor allem, weil wir irgendwo in der Prärie gewesen sind. Und ja, ohne Helm ist dann halt echt ungünstig.
Ich war mal dabei, wie ein Kumpel von mir, einem unserer Hörer, einem anderen Kumpel von uns beiden, die Nase beim Curling gebrochen hat. Das war spektakulär. Was? Ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte jetzt erzählen sollte, aber ich brauche keine Namen nennen.
Hat er den Stein auf die Nase geworfen oder was?
Nein, Steine blieben alle am Boden.
Der, so ein Stein wiegt 20 Kilo, gell?
Ja, und die kommen auch vom Boden nicht weg beim Curling. Also, das ist auch immer dieses so, ja, ist doch so, wenn die ganzen Steine da immer hintragen müssen wir nicht. Die sind da, wir gehen da nur hin.
Und so in der Sporttasche 22 Kilo Steine mitbringst.
Genau, so 40 Kilo oder das ganze Set, so einer bringt das ganze Set mit, wiegt 320 Kilo, Glückwunsch. Gott. Kriegst du nicht mal in ein Auto, du brauchst einen Bus für, also so einen Transporter.
Echt?
Ja klar, du kannst halt keine 320 Kilo in deinen Kofferraum laden, was glaubst du, wie dein Auto dann aussieht? Das geht nicht. Okay. Nee, der Besen war's. Das war ein Unfall, das war natürlich keine Absicht, sowas macht ja hoffentlich niemand absichtlich.
Achso, es war im Team.
Es war in unserem Team. Also ihr habt
dem Gegner die Fresse, ich dachte jetzt,
nein.
Das sind die ersten Randale wie beim Fußball.
Nein, überhaupt nicht, es war im Team während des Spiels, ich stand gerade hinten und habe die beiden Kerlchen, meine beiden Teamkollegen, nennen wir sie A und S, angebrüllt, dass sie, was, du musst dich jetzt nicht kaputt lachen.
Super, ja.
Habe sie angebrüllt und dass sie wischen sollen, das macht man so. Wer mal Curling im Fernsehen gesehen hat, der sieht, dass da immer sehr viel gebrüllt wird. Das gehört sich so.
Schön emotionaler Sport.
Weil auch auf den Nachbarbahnen wird gebrüllt. Das heißt, wenn du nicht lauter brüllst als die Nachbarbahn, dann hören deine Leute nicht, was du von ihnen willst. Insofern, es ist so ein selbstverstärkendes Ding. Und gehört dann irgendwie auch dazu. Und dann habe ich also ganz viel gebrüllt, dass sie jetzt wischen sollen. Und das haben sie auch gemacht, sehr, sehr energisch. Und dann hat A die Balance verloren. Wahrscheinlich sind seine Schuhe nicht groß genug.
Kleine Füße.
Wahrscheinlich. Oh Gott, wenn er das jetzt hört. Das war auch wirklich, also war wirklich keine Absicht und das hat ihm auch sehr leid getan. Er hat die Balance verloren und ist nach hinten aus, also ist einfach ausgerutscht und nach hinten umgefallen. Ich glaube, weil er seinen Gripper verloren hat, wenn ich es richtig gesehen habe. Also du hast so eine Gummischutzsohle über deiner Gleitsohle drüber, wenn du normal gehen möchtest. Und es ist nur so draufgesteckt auf den Schuh. Also die halten normalerweise einfach, weil sie so ein Viertelzentimeterchen zu klein sind und dann zieht man die so drüber und dann klemmen die sich so fest und dann hält das.
Okay, und dann kannst du auf dem Eis relativ gut laufen.
Dann kannst du sogar rennen auf dem Eis. Und irgendwie muss das Ding sich gelöst haben oder vielleicht war es nicht richtig drauf oder vielleicht war das schon ein bisschen ausgeleiert. Die Dinger werden ja auch älter. Und dann hat er das wohl verloren und ist auf die glatte Sohle getreten, hat nicht damit gerechnet. Also ich glaube, dass das so war, müsste man ihn nochmal fragen. Jedenfalls Endergebnis, er rutscht aus, fällt nach hinten um und hat halt noch einen Besen in der Hand. Und den Besen, während er nach hinten umfällt, reißt er den Besen natürlich nach oben und setzt sich schwungvoll auf den Hintern und leider war da noch ein Gesicht im Weg, im Weg des Besens. Und das wurde halt bei S durchs Gesicht gezogen und S hört uns regelmäßig, schönen Gruß. Er wird sich jetzt wahrscheinlich wieder freuen, dass wir ihn hier thematisieren. Natürlich, die Geschichte ist so, glaube ich, nur einmal passiert. Und das war, da war gleich sehr viel Blut im Spiel und die Nase war durch.
Aber so Blut macht sich doch auch nicht so gut auf der Eisbahn, oder?
Nee, weshalb der damalige Präsident unseres Curling-Clubs, der war auf der Nachbarbahn am Spielen, der kam rübergeschossen und sein erstes Interesse galt mehr oder weniger dem Verschonen der Eisbahn.
Das Gesicht weg ist, aber der Blut vom Eis.
Hat ihn einfach erstmal so ein Stück auf Seite geschoben, dass er so zwischen den beiden Spielflächen hinblutet und nicht auf die Spielfläche. Und dann kam auch von der Nachbarbahn ein Mitglied unseres Vereins, der Schönheitschirurg ist und er macht Nasen.
Das passt. Der hat vor Ort direkt noch die Nase wieder ganz gemacht.
Ja, der hat da einmal so dran gepackt. Das muss wohl auch nicht angenehm sein, weil das Gesicht, was der Kollege dazu gemacht hat, das war nicht so nett. Und hat dann aber gesagt, so ja, die ist durch, aber die ist gerade, die kannst du so lassen, musst du einfach jetzt nur nicht anfassen, dann passt das. Das war so die Diagnose so innerhalb von einer Sekunde so. Und dann kam der örtliche Sanitäter von der Halle und hat ihn dann mitgenommen und dann haben wir zu dritt weitergespielt. Also nach einer halben Stunde Unterbrechung und so und alles Dingse und Abschaben von dem Blut vom Eis, weil das friert ja dann an, dann kannst du das so runterkratzen. Und schön. Ja, da holst du dann so ein, ist wie so ein, wie soll man das sagen? Kennst du diese Dinger
mit so einem Kratzer?
Ja, ja. Kennst du das, wenn du so ein Ceranfeld reinigst, da hast du doch so ein Schaber. Und das Ding einfach in groß. Da kannst du dann so die oberste Eisschicht so wieder glatt kratzen, die Hüppel quasi wegkratzen und das ist, der Hüppel ist ja das Blut, alles andere ist ja glatt. Dann schabst du das so runter und dann geht's wieder. Also nicht mehr perfekt an der Stelle, aber gut genug.
Das war jetzt ein ganz schön weiter Ausflug.
Ich habe ja keine eigene gebrochene Nase, da muss ich jetzt so eine Geschichte erzählen.
Ja, hattest du schon mal so eine Situation, wo du jemanden hattest, der irgendwie mehrere Wochen im Bett war oder warst selber? Dass du mal so Pflegedienst und Fahrdienst machen musst und so Kram?
Nicht wirklich. Also ich hatte in der Familie mal einen Fall, wo jemand länger im Krankenhaus war, wo man den regelmäßig besuchen musste und so. Also war es sehr.
Da kümmert sich ja jemand anders drum.
Ja, aber das war familiär aus Gründen, die ich jetzt hier nicht breit trete, eine relativ intensive Situation. Aber so jetzt in dem Sinne, dass jemand zu Hause ist und irgendwie beim aufs Klo gehen geholfen kriegen muss oder so, sowas hatte ich noch nicht.
Okay.
Aber du warst mal so mit Gipsfuß gelähmt, obwohl es nicht gebrochen war, ne?
Ja, es war kein Gipsfuß, das war ein Abszess im Fuß. So richtig habe ich es nicht verstanden. Das war irgendwie so eine Eiterblase, die wahrscheinlich geplatzt ist im Fuß und dann ist halt der ganze Fuß irgendwie zugeeitert.
Und vergiftet worden, ne? Es war auch nicht so, das war auch so fast tödlich irgendwie.
Nein, war es nicht.
Komm, jetzt wollte ich dich mal hier so ordentlich.
Die Geschichte wird aber gleich noch gut. Ich glaube, es ist mir bei meinem ersten oder zweiten Triathlon-Wettkampf passiert. Ich habe mir gerade die Schuhe richtig zugeschnitten und da habe ich gemerkt, so, da war irgendwas komisch gerade im Schuh und bin dann aber los auf die Laufstrecke und so. Und irgendwie ein paar Tage später habe ich einen dicken Fuß gekriegt und einen dicken Knöchel und ein dickes Bein. Und da war ich irgendwann beim Arzt und dann haben die gesagt, ja, wir wissen nicht so genau, gucken mal. Schonen Sie mal, kommen Sie morgen wieder und dann ist es immer dicker und dann haben sie gesagt, so ja, nee, da müssen wir jetzt mal was machen. Wir vereisen das mal und dann schneiden wir das auf und dann gucken wir mal rein, weil wenn sie das irgendwie so entzündet, da können wir keine Betäubung dran machen. Habe ich geglaubt, habe ich gedacht, so Moment, Alter, vereisen, da merke ich doch alles. Ja, genau so war es auch. Das war nicht so schön. Ja, jetzt schneid schon weiter. Ich halte ihn fest. Okay. Du liegst da und die schneiden an deinem Fuß rum und du bist halt wach. Also so wach, wach.
Ja.
Ja, das war nicht so angenehm, aber...
Irgendwer hat mir auch mal so eine Geschichte erzählt, wo es auch hieß so, das wird jetzt sehr wehtun, wenn sie schreien, ist das okay. Ich weiß aber nicht mehr, wer das erzählt hat, in welchem Zusammenhang.
Das weiß ich nicht, das haben sie nicht zu mir gesagt. Sie haben gesagt, sie merken nichts, wir vereisen das. Ach so, gut. Vereisen, das ist doch Quatsch. Das ist doch Käse.
Ja, das hilft halt so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich so, es nimmt die oberen 5% weg von dem Schmerz oder so.
Ja, aber ja, das Problem war halt, sie mussten es dann irgendwie über Tage offen lassen und also am nächsten Tag bin ich dann wieder irgendwie, musste ich dann jeden Tag dahin. Es musste halt offen bleiben und dann haben sie irgendwie ganz viel Eiter da rausgedrückt. Es war nicht so ansehnlich. Ah, und ich musste halt die ganze Zeit liegen und der Fuß musste immer irgendwie höher als das Herz sein. Das heißt, du liegst da und ich hatte mir halt so einen Turm im Bett gebaut, wo der eine Fuß zumindest drauf lag und ja.
Ja, du bist dann auch so ein paar Tage mit so einem, wie so eine Art, so eine Ruhigstellungsfuß mit so einem Gummiknubbel unten drunter rumgelaufen, oder? Habe ich das richtig
gemacht? Ja, genau, sowas muss ich dann auch tragen und so weiter.
Aber du konntest schon noch allein aufs Klo.
Ich konnte allein aufs Klo gehen, aber ich konnte halt nicht einkaufen und nicht Auto fahren und nicht gar nichts.
Das ist nicht schön, ey.
Das war nicht so schön, aber mein Mitbewohner war immer sehr nett, hat mir Sachen mitgebracht und hat mich zum Arzt gefahren und hat alles sich sehr darum gekümmert. Ja.
Tja.
So. Aber ich habe halt sonst nicht viel gemacht. Also liegst halt zu Hause. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal die drei Indiana Jones geguckt.
Nee, aber ja, ich habe jetzt hier auch gelesen.
Bei jedem eingeschlafen.
Gerade bei Fernando, 8 bis 12 Wochen ist seine Freundin irgendwie out of business gewesen.
8 bis 12 Wochen.
Kein Sport und so. Ich hatte ja neulich die Situation, da hatte ich ja mit Christoph schon mal, hatten wir ja schon mal so eine Folge zum Thema kaputte Sportunfälle und so, wo ich mir gedacht hatte, dass ich mir meinen Zeh gebrochen habe und es dann aber doch nicht gebrochen war.
Oh, der so blau war, so
schön. Ja, richtig, ja. Genau. Und da hatte ich echt so ein bisschen, also ich, mittlerweile würde ich wirklich sagen, wenn ich jetzt 12 Wochen keinen Sport machen würde, das würde mich wirklich ärgern. Also nicht so sehr, dass ich mir irgendwas gebrochen habe, dass ich da jetzt irgendwie einen Gips tragen muss und dass ich irgendwie, was weiß ich, ein paar Tage nicht arbeiten kann oder dass es irgendwie alles unangenehm, der Alltag irgendwie schwierig wird. Nee, das nicht Sport machen, dass ich mir einen Bouldern aussetzen müsste, das würde ich am übelsten finden von allem.
Ja, dass man sich eben nicht so mal bewegen kann, mal alle Energie rauslassen kann, mal.
Ja, und auch was du dann wieder an Fähigkeiten und an Muskeln und so verlierst, die du dir mühevoll aufgebaut hast.
Das war krass. Auch als ich die Sache mit dem Fuß hatte. Da war ich halt echt so gerade mit Treadmill angefangen, richtig viel Rad gefahren. Und die eine Wade war halt irgendwie gefühlt weg. So. Gar kein Muskel mehr da.
No. Ja, dann wirst du danach asymmetrisch, ist ja auch nicht schön.
Ja, genau. Bin ich sehr viel einbeinig Fahrrad gefahren dann. So, ja, sie können sich wieder bewegen. Joggen würde ich noch nicht gehen, aber Radfahren, ja, Radfahren ist okay. Und dann bin ich halt jeden Tag Rad gefahren. Nach einer halben Woche oder so hat er gemeint, ja, komm, sind wir vorbei, wir müssen jetzt mal gucken, was mit Reha und so weiter ist. Und hat so Beweglichkeitstests gemacht, so, oh, der ist dann wohl genauso beweglich wie der andere wieder. Was haben sie denn gemacht? Ja, ich war ein bisschen Radfahren. Das war nicht nur ein bisschen, naja, es war ein bisschen mehr. Oh, ist alles richtig. Gut, läuft weiter. Viel Spaß. Tschüss.
Cool. Ja.
Das war ganz gut, ja. Keine Krankengymnastik-Käse machen. Einfach nur aufs Rad und gib ihm. Das war ganz cool. Hast
natürlich verpasst, eine wirklich schöne Physiotherapeutin kennenzulernen. Das ist jetzt vielleicht auch nur so ein Traum von mir. Naja.
Herr Krüger, zügeln Sie sich.
Entschuldigung. Naja, gut. Ich möchte noch einen Podcast empfehlen, bevor wir zur zweiten Hörerfrage kommen.
Ja, gut.
Ich habe aus der Liste dieser Podcasts, wo Frauen mitmachen,
ja.
Wir erwähnten die kürzlich, weil wir ja auch draufstehen. Heute würden wir zwar nicht.
Der kommt auch wieder.
Heute würden wir nicht auf der Liste landen, aber üblicherweise schon. Ja. Und auf dieser Liste steht auch ein Mops kam in die Küche. Ein Podcast. Ja, so heißt er. Ein Mops kam in die Küche. Also kurz, der Mopscast. Und im Mopscast sind zwei Frauen, Frieda und Maria, aus Köln und Berlin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Frag mich jetzt bitte nicht, welche von wo ist. Ich verwechsel auch die Stimmen dauernd noch. Ich krieg das gerade noch nicht so wirklich auf den Zeiger. Aber ich habe jetzt angefangen von Folge 1. Ich habe irgendwie im Feed geht's im Moment nur so, dass du bei Folge 11 oder so anfangen kannst oder 10 oder okay. so. Und dann bin ich auf die Homepage und habe den ganzen Scheiß bei Haftdaffer reingeschmissen, damit ich dann so ein Feed habe, damit das in meinem Instagram, damit der ganze Quatsch auf meinem Handy ist. Und habe dann jetzt, nachdem ich Folge 11 oder 10 zuerst gehört hatte, habe ich jetzt nochmal bei 1 angefangen. Es gibt insgesamt im Moment, glaube ich, 19 Episoden. Und die sind immer so Stunde, Stunde 20 irgendwie so lang. Und es geht um zwei Frauen und sie reden über Beziehungen. Über Beziehungen, die sie schon mal hatten, über seltsame Flirts, über Internetbekanntschaften, über Sex, ganz viel über Sex. Über, was weiß ich, die eine fährt auf eine Dildo-Party, also so eine Art Tupper-Party, wo man Dildos kaufen kann und erzählt, wie es da gewesen ist und so. Also die absurde Geschichten, einfach aus dem Leben, die beiden plaudern einfach, anonymisieren quasi ihre Männergeschichten, die sie so hatten, indem sie dann die Personen eben den Namen nicht nennen, was doch dauernd passiert, dass sie den Namen nennen, dann müssen sie es immer hinterher im Schnitt rausmopsen. Das ist mal lustig, da wird es dann so, irgendwie sagt sie, ja und dann kam Mops. Das wird dann hinterher so drüber geblendet, wenn sie es dann immer doch vergessen haben, dass sie den Namen nicht sagen wollten. Und
Hast du es dich schon da erlebt? Hast du einen von denen schon kennengelernt?
Nein, natürlich nicht.
Also, was weiß denn nicht? Kann auch sein.
Ja, nein. Aber jedenfalls, die sind hochgradig unterhaltsam. Also es ist einfach immer super lustig, weil die sich auch ständig kaputt lachen über den Quatsch, den sie so erzählen oder darüber, wie peinlich ihnen die alten Geschichten jetzt sind. Aber sie reden halt auf eine wirklich ungewöhnlich offene Art über diese alten Geschichten und teilweise dann auch über neue Geschichten. Die eine hatte mal was, oder ich glaube beide hatten mal was mit einem Promi zum Beispiel. Dann haben sie diese Geschichten erzählt, wie sie mal damals diesen Promi und wie sie auf den stand und wie sie dann versucht hat, an den ranzukommen und wie sie das gemacht hat, dass sie den dann irgendwie kennengelernt hat und dann hinterher sich in ihrer eigenen Geschichte, die sie da gestrickt hat, warum sie da jetzt zufällig den Typen getroffen hat, sich verheddert hat und so weiter. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam. Wie gesagt, was da jetzt in den nächsten 10 Folgen, die ich noch vor mir habe, bis ich aufgeholt habe, noch kommt, keine Ahnung. Aber die ersten 4 Folgen habe ich jetzt, glaube ich, gehört und die 10. Und das reicht mir jetzt, um es zu empfehlen. Also, sehr lustig.
Okay, ich habe gerade eben auf Abonnieren geklickt.
Ja, kannst du ja nächste Folge mal berichten, was du vom Mobscast hältst. Und außerdem, die eine hat also einen Berliner Akzent, da schmelze ich ja sowieso dahin. Weil Berliner Akzent immer gut. Ja, so viel dazu. Mobscast. Adresse.
Achterbahn der Emotionen.
Ja, die Folgen haben immer lustige Namen. Das ist dann oft nur so ein Teil von irgendeiner Geschichte, wo das so erwähnt wurde. Ja, man kann nicht wirklich vom
Folgennamen,
kann man nicht wirklich auf den Inhalt der Episode schließen.
Ich habe sie mal in meinem Audio-Podcast-Medium-Spieler der Wahl jetzt an übernächste Stelle geschoben. Dann ist sie dran.
Sehr gut.
Ja, als nächstes höre ich über den Gimlet von Herrn Mayer.
Aha, Bildungstrinken also.
Und Herrn Bauer, es ist nämlich mittlerweile angekommen. Im bei iTunes und so.
Ah, ich hatte es schon vorher von der Website weg abonniert.
Ja, das ging es bei mir nicht so richtig. So, nächstes Thema. Wo sind wir eigentlich?
Wir haben noch eine Hörerfrage, eine weitere.
Zweite Hörerfrage. Ja.
Lies vor.
Von unserem Hörer Q, die hatte, glaube ich, in der vorletzten Sendung gepostet. Alle anderen, die Mails geschrieben haben, Zuhörerfragen, wir kommen alles dazu. Das sind alles ein bisschen aufwendigere Fragen, wo man noch mal ein bisschen drüber nachdenkt und wo wir auch gerne zu dritt damit Claudia beziehungsweise auch mit den anderen beiden natürlich drüber sprechen wollen. Deswegen kommen jetzt hier so ein bisschen kürzere und ein bisschen leichtere Fragen, wo man nicht so viel nachdenken muss. Also gerade Beinbrechen, das konnte ich direkt, also so. Und auch die nächste Frage von Kuda habe ich schon eine recht gute Meinung und brauche nicht so viel drüber nachdenken. Er fragt, was haltet ihr, insbesondere Stefan, das bin also ich, von diesen ganzen Tanzshows mit Prominenten? Ist das vielleicht sogar ein Guilty Pleasure? Alfonso Ribeiro, ich muss erstmal nachgucken, wer das ist der Carlton aus Prince von Bel-Air, hat vor ein paar Tagen immerhin seinen berühmten Carlton Dance aufs Paket gelegt.
Sekunde mal gerade. Unsere Verbindung ist gerade echt mies geworden. Ich rufe dich nochmal an.
Wir waren kurz eben unterbrochen. Ich habe nämlich voller Begeisterung eben den Podcast, den der Robert empfohlen hat, direkt abonniert und dann nicht daran gedacht, dass es vielleicht irgendwelche Einflüsse auf unsere Verbindung haben könnte und dass die Verbindung dann nicht geworden ist. Haben wir sie dann mal schnell neu gestartet und naja, dann ist es mir eingefallen. So, jetzt sind wir aber wieder da. Die Frage war Tanzshows. Robert, schaust du Tanzshows?
Nein.
Hast du schon, überhaupt schon mal geschaut?
Nee, ich habe vielleicht mal beim Durchschalten bin ich da mal hängen geblieben und dann habe ich so 40 Sekunden geguckt und dann habe ich weitergeschaltet.
Okay.
Also es flasht mich überhaupt nicht. Aber das, also nee. Nee. Also finde ich besser als so Gesangstalentshows. Davon habe ich vielleicht nur 10 Sekunden geschaut. Nee, das stimmt nicht. Ich wurde mal mit so einer Gesangstalentshow gefoltert, als ich, ich will jetzt niemanden in die Pfanne hauen, ich sag mal, bei Familienmitgliedern zu Gast war. Und da wurde das geschaut seitens der Lebensgefährten. Und ich war mit im Raum, weil wir da noch in dem Raum was anderes gemacht haben. Ich habe das immer so mit einem Ohr mitgekriegt und ich finde das wirklich unerträglich. Also so diese Gesangstalentshows, da wickeln sich mir die Fußnägel hoch. Und ich kann da auch nicht irgendwie, das heißt ja dann immer, das muss man gucken oder muss nur am Ende gucken, da sind dann die, die es können oder so. Nee, geht nicht. Dieser frenetische Jubel vom Publikum für Musiker, die einfach noch weiter üben sollten oder es einfach gar nicht können oder es so einigermaßen können. Ich kann das nicht anschauen. Leute, macht das irgendwo im Proberaum und kommt wieder raus, wenn ihr es drauf habt. Dann höre ich dazu. Und dann zahle ich auch Eintritt. Aber bitte nicht mich damit im Fernsehen foltern.
Ja. Also generell finde ich gut, wenn Tanzsport ins Fernsehen kommt. In welcher Form auch immer, weil das bringt einfach eventuell Leute dazu, diesen, wie ich finde, wunderbaren Sport auszuüben. Und von daher finde ich es erstmal super, dass es da ist, ob es mit Prominenten ist oder mit sonst irgendwas. Hauptsache Tanzsport wird in einem angemessenen Rahmen gezeigt. Jetzt insbesondere den Ausschnitt, den Kuh verlinkt hat. Ich finde es geil, dass er seinen Carlton Dance gemacht hat, aber es war halt keine Samba. Also er hat gesagt...
Also ich habe den Ausschnitt gesehen und du hast drunter geschrieben, es war kein Samba. Wo stand denn geschrieben, dass es Samba sein sollte?
In der Musik. Also es war halt Samba-Musik.
Ah, okay, gut. Naja, dann habe ich das natürlich deshalb nicht kapiert.
Und da hätten halt irgendwelche Samba-Schritte und das war halt, hatte nichts mit Tanzen. Es war eine geile Show. Es war super. Es hat mich köstlich amüsiert, aber es hat halt nichts mit Tanzsport zu tun und deswegen sollte er dafür nicht positiv bewertet werden. Dass das Publikum totalen Spaß hat, dass ich totalen Spaß hatte, dass der Robert, du hattest wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß dabei, das anzuschauen.
Auf jeden Fall, das sah nach guter Laune aus.
Ja, genau. Und also dafür ist es toll. Und wenn 3 Leute oder 10 Leute oder 100 Leute dafür anfangen zu tanzen, weil sie das eben auch mal so lernen wollen, ja, klar, warum nicht? Finde ich total super. Selber schauen, muss ich sagen, tue ich es auch nicht, weil ich meistens gar nicht mitkriege, dass es kommt. Und wenn ich es irgendwie mitbekomme, dann irgendwie so, wow, cool, hier, irgendjemand postet, der und der hat jetzt wieder bei Let's Dance mitgemacht. Mein Problem ist halt, ich kenne dann die Tänzer, aber die Prominenten nicht.
Sehr schön, das gefällt mir.
Naja, Moment, die kenne ich, die habe ich schon mal auf dem Turnier gesehen. Aber wer ist der Typ? Ach, das ist der Prominente, ja gut, blöd.
Ja, naja, gut.
Ja, aber die ersten Staub auch geguckt, also finde ich auch schön. Und ich finde halt da auch die Entwicklung gut und was eben aus einem Fußgänger oder meistens sind es ja dann wirklich Fußgänger, die wenig tänzerische Ausbildung haben, dann doch daraus tänzerisch gemacht wird, finde ich toll. Also das finde ich echt super. Die trainieren auch echt hart und die zeigen eben auch ein bisschen von dem Training, was ich halt so ja ein Jahr aus so erlebt habe. Natürlich durch Formationstanzen noch ein bisschen anders als die jetzt im Einzeltanzen, aber auch die lernen natürlich eine Choreografie. Das ist nicht so, dass sie da notfalls der Herr was anderes führen könnte, weil die sich da nur auf ihre Choreografie einstellen müssen. Aber ich fühle, wenn das kommt.
Ja, das glaube ich. Also die Tatsache, dass dein Sport sozusagen wieder richtig ins Rampenlicht rückt, dass du das positiv findest, kann ich gut verstehen. Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Curling-Talentshow auftauchen würde, weil das ein völlig absurdes Konzept wäre, dann wäre ich da natürlich auch wahrscheinlich irgendwie voll begeistert. Ja. ja, aber für mich Tanzshow jetzt so. Vor allen Dingen, wenn ich da Leuten zugucke, die es nicht so richtig drauf haben. Nee, da gucke ich dann lieber so ein Video von euch, wo du mir irgendwie mal so ein mitgeschnittenes Video von irgendeinem...
Ach stimmt, wir haben ja gestern zusammen tanzen.
Haben wir ja geguckt, wie du da getanzt hast, formationstanzmäßig. Da verstehe ich dann natürlich auch nicht, warum im Einzelfall jetzt irgendwie der Move da falsch war und der Move war besser, weil irgendwas war da dran, wo, was du dann siehst und ich nicht. Ich denke mir dann so, ja, das sieht irgendwie synchron aus und das passt so halbwegs zur Musik und schön. Aber...
sich unterhält.
Genau.
Du kannst ja dann im Frühjahr mal mit auf ein Turnier fahren. Ist auch nicht so weit weg.
Wo geht's hin?
Ich glaube, wir fangen am 1.3. in Oberursel oder Groß-Gerau oder so an. Also alles in der Nähe.
Verstehe. So.
Oberliga Latein.
Ja. Wenn das jetzt so aus schulischer Perspektive Oberliga Latein. Wenn das so aus dem Zusammenhang reißt, finde ich das lustig.
Errare humanum est.
Genau. Oberliga Latein.
Temporis mutantur et nos mutare. So, und jetzt kommst du.
Dobrigien. Ich hatte kein Latein. Tut mir leid. Gut. Nee, dann haben wir, glaube ich, damit die Frage von Q, wie wir oder wie speziell du zu diesen Tanzshows stehst, auch einigermaßen erörtert.
Ja.
Film gab es heute nur einen.
So, ganz kurz.
Ja,
ganz
bitte,
kurz.
Gerne, immer.
Ich würde diese Tanzshows, glaube ich, noch mehr begeistern, wenn nicht so viel Gelaber hin und vor, sondern mehr Tanzen ist. Also einfach die Sendung nochmal 10 Minuten kürzen und ja, vielleicht das Podcast anbieten, damit ich die Werbung nicht gucken muss, aber das funktioniert natürlich nicht, weil das Finanzierungskonzept ein anderes ist.
Ah, wie du das wieder durchschaut hast.
Ja, ja. Mhm. Ich glaube, ich bin sogar schon mal von Herrn Lambi gewertet worden. Aber das ist schon sehr lange her.
Ah, ich habe Herrn Lambi überhaupt erst nur einmal kennengelernt. Und zwar war er zu Gast bei Kuttner Plus 2.
Ach.
Einer Sendung, die ich auch, glaube ich, schon mal hier empfohlen habe. Sarah Kuttner lädt sich 2 Leute zum Essen ein und... sagen wir mal, nicht unbedingt nur zum Essen, sondern so eine Art kleine Party, bei der gegessen, getrunken, gequatscht wird. Und dann reden da halt 2 Leute miteinander. Und einmal war Herr Lambi einer der Gäste. Und es war so, es wurde eingeblendet, es kommt, ich weiß jetzt den anderen Gast nicht mehr, war glaube ich ein Schauspieler. Herr Sowieso und Herr Lambi. Und ich dachte so, ja, Herrn Sowieso kenne ich, aber wer ist der andere? Und dann kam der rein und dann gibt's immer so ein kleines Filmchen, wo sie dann erklären, wer das ist. Und dann dachte ich mir so, aha, Tanzshows, ja klar, dass ich ihn nicht kenne. Und jetzt erzählst du mir, dass du schon mal von ihm gewertet wurdest. Das ist ja witzig.
Das ist schon sehr lange, also schon weit, lange bevor er irgendwie fernsehmäßig unterwegs war.
Tja, naja.
Ja, aber mein ehemaliger Mitbewohner, der trainiert, glaube ich, immer noch bei der Mozzi, die auch da in den Wertungs, also Mozzi Gese Mabuse, die du vielleicht kennst von der Fußball-WM 2010 in Südafrika. Da hat die nämlich immer so diese Südafrika-Parts moderiert. Die ist Tänzerin und Tanzsporttrainerin und eben in dieser Let's Dance oder so, einer von diesen Shows in dem Gericht. Und die ist eben auch hier in Wiesbaden Trainerin vom Verein. Und da kann jeder Normalsterbliche bei ihr Stunden nehmen und sich verbessern kann lassen.
Ah, okay.
Mozzi Gese Mabuse.
Mabuse ist auch so ein Filmbösewicht, oder?
Ja, yeah, aber die ist nicht so böse.
Na gut.
Ich glaube, als Trainerin ist es schon ziemlich hart, aber das braucht man zwar als Fall, dafür bezahlt mehr Geld.
Okay. Naja, jeder wie er es braucht.
Ja, jetzt habt ihr auch was übers Tanzen gelernt, liebe Hörer.
Richtig. Und in der nächsten Woche schauen wir, was wir dann alle lernen. Und bis dahin geht der Herr Giesbert jetzt ins Bett, weil er hier die ganze Zeit nur professionelle gute Laune verbreitet, weil eigentlich hat er Kopfschmerzen.
Ja, geht nicht so. Aber das überspiele ich jetzt hier. Mir geht's ja total gut. Ich habe keine Kopfschmerzen. Ich bin krank einfach. Ich habe zu viel trainiert und habe eine Erkältung und mir geht's einfach.
Hat man aber nicht gemerkt. Hast du gut gemacht.
Weil wenn ich Kopfschmerzen hätte, hätte ich keinen Drink getrunken. Aber so ein Drink macht mich einfach immer fröhlich. Funktioniert natürlich auch bei Erkältungskrankheiten, wo man sich schonen muss. Super.
Ja, ja.
Kann ich empfehlen.
Ich war ja in Berlin auf unserer kleinen Alkoholreise auch erkältet. Kann ich dir ein Lied von singen, wie gut das funktioniert.
Ja.
einer der Kollegen, nachdem ich wiederkam, hat gesagt, oh, du siehst nicht gut aus, irgendwie verquollen. Wollte ich direkt wieder heimgehen.
Wenn ich verquollen bin, dann kann ich ja eigentlich auch nicht in dir auf die Augen.
Ja, ich hatte an dem Tag, kam meine Erkältung so wieder zurück und ich hatte irgendwie gerade 5 Taschentücher wieder vorher verbraucht. Ich glaube, ich sah wahrscheinlich wirklich ein bisschen verquollen aus.
So.
Wobei natürlich dann keiner glaubte, dass das irgendwas mit der Erkältung zu tun hat, sondern natürlich denken sie alle, das hängt mit dem Alkohol zusammen.
Genau, wenn die Kollegen immer wissen, dass man irgendwie auf so Sauftouren war, dann, also dann gucken die einen schon ganz anders an.
Wir waren ja nicht auf Sauftour. Wir waren auf Geschmacksreise. Sag ich jetzt mal so. Ja, warst du richtig betrunken in Berlin? Nö. So richtig? Nö.
Nö, nicht so richtig. Ich war sehr fröhlich am zweiten Tag, als wir halt eben bei den Freunden von Zipsmas waren.
Ja, gut, mal so eine kurze Phase der Fröhlichkeit von einer halben Stunde und dann geht's wieder weg. Also so richtig durch waren wir nie.
Geübte Trinker, du weißt ja.
Profis. Gut, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, verabschieden wir uns für die Folge, wie viel war es, 360?
360.
Stell mal vor, in 5 Folgen haben wir eine Folge für jeden Tag des Jahres. Nee, mit den Sonderfolgen haben wir das schon längst.
In den Sonderfolgen haben wir das geschafft. Also wer jetzt heute den Sneakpot entdeckt und bei Folge 1 anfängt.
Der tut mir leid. Aber red weiter.
Ja, ich, also, ja. Ja.
Nee, aber das ist trotzdem, ist mir gerade mal so eingefallen. Man kann ja immer Jubiläen konstruieren, wo man sie will.
Ja.
Und 365 ist doch wieder so eine Zahl.
Ja.
Gut. Das braucht noch 4 Wochen. Ja,
Ja. In 2 Jahren, da haben wir ja auch genug Folgen dann für das Schaltjahr. Weil erst 2016 ist wieder ein Schaltjahr.
Den Zusammenhang begreife ich jetzt nicht ganz. Aber
wir dann 366 Folgen brauchen.
Achso, das haben wir ja schon in 4 Wochen, 6 Wochen.
Ja, genau. Aber wenn jetzt nächstes Jahr ein Schaltjahr gewesen wäre und jemand dann angefangen hätte, uns zu hören. Sind genug Folgen. Ich höre auf. Alles klar, liebe Hörer, ich wünsche einen angenehmen Nacht und wo immer Sie uns zugeschaut haben.
Ich wünsche einen angenehmen...
Wir freuen uns über Kommentare.
Ich wünsche einen angenehmen Morgen. Mittag. Was auch immer.
Tschüss.
Kommentare. Tschüss.